Nun darf ich Sie grüßen. Den herzlichsten Gruß wollen wir denen sagen, die vielleicht ein bisschen ärgerlich sind, dass sie keinen Platz mehr hier gefunden haben. Wir sind aber mit Ihnen genauso drüben im Gemeindehaus verbunden. Ich möchte Sie im Blick auf die Kinder, die heute zur Taufe gebracht werden, grüßen mit dem Wort aus dem ersten Johannesbrief. Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen und sind es auch. Wir wollen miteinander ein Loblied singen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 234, die ersten drei Verse. Wir wollen mit unserem Herrn reden im Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir wollten dir diesen Dank sagen, weil wir ihn so wenig oft aussprechen, weil wir so oft die Klagenden und die Jammernden sind. Du überschüttest uns mit Gutem. Wir dürfen deine Wunder erleben, auch im ganz Äußerlichen, im Geschenk unseres Lebens, im Geschenk dieses Tages. Und über diesen kleinen Kindern haben wir deine Güte erfahren. Wir wollen es nie vergessen, wie du die Mütter bewahrt hast. Herr, lass du die Kinder mehr entdecken von deiner großen Liebe. Und lass sie hingeführt werden zu dir, dass sie deine Kinder werden. Gib doch, dass wir unser Leben und sie nicht vergeblich leben, sondern dass wir etwas sind zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, dazu rede heute und jetzt mit uns. Amen. Wir wollen in der Stille all das Gott sagen, was jeden von uns persönlich bewegt. Erhöre uns um deiner großen Barmherzigkeit willen. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und Erde. Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, der gelitten hat unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel. Da sitzt er zur Rechten Gottes, seines allmächtigen Vaters, von dannen er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes, ein ewiges Leben. Amen. Liebe Eltern und liebe Paten, liebe Gemeinde, das Größte, was über unserem Leben gesagt werden kann, ist, dass Gott sagt, dass wir seine Kinder sein können. Wenn so jetzt ein Baby schreit, da kriegen ja Eltern Zustände, nicht? Was da am Kind schon für einen Schock passieren kann. Was denken Sie, wie der himmlische Vater erst Zustände bekommt über Ihnen und Ihrem Leben? Wie er sich über Sie sorgt? Wenn sich schon irdische Väter und irdische Mütter um ihre Kinder sorgen, wie viel mehr der Vater im Himmel? Das Allergrößte, was man über einem Kinderleben aussprechen kann, ist dieses ganz große, diese suchende Liebe Gottes. Ich kann mit Menschen über die Taufe nicht streiten, weil ich verstehe nicht, dass es Missverständnis geben kann, als ob die Taufe ein abgemachtes Heil ist. Wie kann man ein Heil haben ohne den Vater? Wie kann ein Kind fröhlich werden ohne seine Eltern? Wie kann ein Kind Gottes in dieser Welt nur einen Tag leben, ohne nicht in der engsten Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater? Taufe ist ein Angebot. Ihr Eltern, ihr Paten, macht das euren Kindern groß. Von der Erziehung halte ich nicht viel. An Kindern herumschnipfeln, da erreicht er nie viel. Aber Kinder weiterweisen zu der großen Quelle, wo man Leben bekommen kann, wo man satt gemacht wird, wo es Freude gibt, wo es Geborgenheit gibt, weist von euch weg auf ihn, den Herrn, dann seid ihr rechte Paten, dann seid ihr rechte Eltern, dann habt ihr euren Kindern das Kostbarste und das Wertvollste mitgegeben. So möchte ich euch, ihr Eltern und Paten, fragen, wollt ihr, dass diese Kinder in der Taufe dem dreieinigen Gott übergeben werden? Und wollt ihr, dass eure dazu beitragen, dass diese Kinder als Glieder der Gemeinde Gottes erzogen werden? So antwortet gemeinsam ja und Gott helfe mir. Wir wollen nun miteinander singen. Vom Lied Geh aus mein Herz und suche Freud 371. 371, die Verse 8, 13 und 14.
Thank you.
Bei mir kommt es immer wieder vor, dass ich einen schönen Plan durcheinander werfe. Ich habe eine Einteilung gemacht für unsere Bergpredigt und habe mich zusammengerissen und habe sie eingehalten. Aber jetzt am Schluss verlassen mich meine guten Vorsätze. Wir wollten das nächste Mal den Abschluss machen, aber ich habe den für heute vorgesehenen Abschnitt noch in zwei Hälften geteilt, sodass wir das nächste Mal von der Garantie oder vom Garantieschein des Gebets reden und dann in 14 Tagen den Abschluss Boden unter den Füßen. Da sind schon Ferien und manche weg, aber das macht nichts aus. Heute wieder den Richtgeist Matthäus 7 aus der Bergpredigt. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und sieh, ein Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen nicht vor die Säue werfen, auf dass sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zerreißen. Herr, jetzt erkläre du uns dieses Wort. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist indiskret, wenn man andere Gespräche belauscht, aber neulich in der Eisenbahn, da hatte ich so gesprächslustige Leute in meinem Abteil und ich konnte zuhören, was sie miteinander redeten. Und sie waren Studenten, die von ihrem Alltag und von ihren Diskussionen erzählten, und da ist mir ein Wort noch so ein Gesprächsfetzen hängen geblieben, wie der eine sagte, wir haben ihn verrissen, also ihren Professor in einer Diskussion, wir haben ihn verrissen. Das ist ein Wort, was sonst bloß Löwen fertig bringen mit ihrem riesengroßen Maul, das kriegen harmlose Menschen hin. Wir mit unserem kleinen Mund können Menschen zerreißen und zerfetzen. Mit Kritik. Wir leben ja in einer sehr friedlichen Zeit, in einer sehr ruhigen Zeit. Der Schlachtendonner dringt nur über die Fernsehröhren zu uns und über die Zeitungsspalten. Aber wir leben doch so ruhig, wenn wir abends das Licht ausknipsen, dass wir wissen, morgen ist auch noch ein schöner Tag, wenn nicht diese furchtbare Kritik wäre. Da haben Eltern Angst vor jedem Tag, wenn ihre Kinder mit dieser unheimlich scharfen, ätzenden Kritik alles und jedes kaputt reden. Und da haben Kinder vor ihren Erziehern Angst, weil sie wissen, wenn sie nur ein bisschen ihr Naturell ausleben, ihre Charaktereigenschaft, wie sie nun eben mal sind, sie fallen auf die Nerven, ob sie in die Straßenbahn einsteigen oder in den Omnibus, ob sie in der Schule sitzen, es ist nie recht, wie man es machen kann. Und sie verlieren das letzte Selbstvertrauen. Sie wissen doch, wie Kinder schon im Alter von 10 und 14 Jahren verrichtet sind fürs Leben durch Kritik. Überall ist das ein Kampf, ein Schlachtfeld. Mit einer Waffe, mit Kritik kann man zerstören und kaputt machen. Es geht ja weit über unseren persönlichen Bereich hinaus. Der Verhaltensforscher, Nobelpreisträger Konrad Lorenz hat davon gesprochen, dass in einem ganz kurzen Zeitabschnitt, er sprach davon in einem Zeitabschnitt, der nur zwischen zwei Generationen liegt, eine ganze Kultur ausgelöscht worden sei durch die kritische Revolution. Und er fragt, welche Werte gelten eigentlich noch einer alten Kultur? Durch eine Kritik ist nahezu alles in Frage gestellt. Golo-Mann, sagt, es sei so leicht gewesen, diese Zerstörung der Kultur wie bei der Eroberung Jerichos, die Mauern seien von allein umgekippt. Ob Kindergarten, ob Universität, ob Kirche oder Theater, alle hätten freiwillig kapituliert vor der Kritik. Davon redet Jesus heute in unserem Textabschnitt, von der Kritik. Erstaunlich, wie aktuell, wie zeitnah seine Worte sind und wie er uns da einen Leitfaden gibt, eine Anleitung, Maßstäbe für unsere Kritik. Ich möchte drei Fragen nehmen, damit wir diesen Abschnitt besser verstehen und uns dann weiter damit beschäftigen können. Die erste Frage: Wie kann man Kritik kritisieren? Verstehen Sie, wie kann man Kritik an der Kritik anbringen? Dass es jetzt keine Missverständnisse gibt am Anfang unserer Predigt, es geht nicht einfach schwarz-weiß jetzt so, und dass Sie sagen, ja, ist er jetzt für Kritik oder ist er nicht dafür? Natürlich sind wir für Kritik. Wenn Sie ein Stück der Geistesgeschichte kennen, dann wissen Sie, dass Aristoteles die Kritik auf den Leuchter gehoben hat und dass das ganz wichtig ist. Kritik heißt prüfen, abwägen, beurteilen. Das müssen wir. Ein furchtbares Zerrbild, wenn man an primitive Christen denkt, die alles aus der Hand fressen. Es wäre furchtbar, wenn sie so ein Christenleben führen würden. Unkritisch. Primitiv, ohne Denkkraft. In der Bibel steht drin, prüfet alles. Das heißt krinein. Das heißt, kritisiert alles. Prüft es, wägt es alles. Das Gute behaltet. Es lohnt sich für uns, wenn wir kritisch die Werte unserer Zeit prüfen, auch in der Kunst, wenn wir nicht nur Schnulzen aufsitzen, in der Politik, in der Wissenschaft, da steht Christen gut an, zu prüfen. Aber in unseren Tagen hat sich ja etwas ganz anderes ereignet, was so unheimlich ist. Dass eine ganze kritische Revolution geschah, die alle Werte plötzlich außer Kraft setzte und plötzlich die Kritik sich überschlagen hat, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo bleibt das Positive? Wo bleibt denn überhaupt noch einen Wert, auf den man sich verlassen kann? Hatte nicht der Nobelpreisträger Konrad Lorenz recht, es gibt gar nichts mehr, was heute anerkannt wird? Und wenn man dann unsere überkritischen jungen Menschen fragt, was habt ihr denn noch? Dann bringen sie Schinken aus dem letzten Jahrhundert her, ein Stück der marxistischen Philosophie, kaum verändert, ein paar maoistische Schlagworte. Ist das, was man unkritisch annehmen muss? Und man merkt auf einmal, in diesem kritischen Überschlag, in dieser überkritischen Revolution, kommt man auf einmal wieder auf die alten Autoritäten. Da sitzen nur wieder andere an den Schalthebeln der Macht. Und andere Götter sind da, die genauso unkritisch übernommen werden, so falsch, wie es vor 50 Jahren war, so ist es geblieben. Nur die Meinungsmacher wurden ausgewechselt. Die Zeitungen werden manipuliert wie eh und je. Auch wenn Kritik Trumpf ist, wer kritisiert eigentlich die Kritischen? Sie können das auf allen Bereichen sehen. Es gibt nicht nur eine kritische Kirche, es gibt kritisches Denken, kritisches Theater, kritisches Bewusstsein, kritische Literatur. In allen Bereichen des Geistes existiert es heute. Wenn man Begegnungen mit jungen Menschen hat, dann erlebt man immer wieder solche Begegnungen. Das steht jetzt für viele. Da ist ein junger Mann, der seinen Eltern das Leben zur Hölle macht. Er führt in seinem Gedächtnis diese große Strichliste. Und da hakt er all die Fehler der Eltern an und er hat gar nicht Unrecht. Er kritisiert alles. Und dann kommt er weg von zu Hause und macht den Zivildienst irgendwo. Er meldet sich natürlich in der Erziehungsarbeit. Da ist ja seine ganze Leidenschaft drin. Und wieder vom ersten Tag an, alles ist falsch. Die Organisation des Hauses, der Leiter, die Pädagogik, alles ist falsch. Und wenn man dann nach ein paar Wochen oder Monaten ihm eine Gruppe anvertraut, dann kann man von Glück sprechen. Wenn er nicht mit einem Nervenzusammenbruch in eine Klinik eingeliefert werden muss, weil er auf einmal merkt, Ich bin ja viel autoritärer als die anderen. Meine Pädagogik ist ja noch schlechter. In dieser ganzen Anwendung der Kritik wird eines immer wieder vergessen. Wer kritisiert denn den Kritisierenden? Wo gibt's denn noch Maßstäbe? Wo gibt's denn noch Positives? Wo gibt's denn noch Werte, die gelten? Jesus hat doch nicht einfach Kritik außer Geltung gesetzt in diesem Abschnitt der Bergpredigt. Jesus hat das Verurteilen außer Kraft gesetzt. Und dann passen Sie mal auf, wenn wir das überlegen, was Jesus eigentlich meint. Er sagt, ihr denkt, müsst immer dran denken, dass auch kritische Leute kritisiert werden. Von Gott am jüngsten Gericht und schon vorher. Wir alle stehen unter der göttlichen Kritik. Und Gott kann erstaunlich konkret zu uns reden, in Geldfragen, nicht bloß in Glaubensfragen, in Ehefragen, in Fragen des Verhältnisses mit unseren Mitmenschen, ist alles klipp und klar ausgesprochen, was gültig ist. Wir stehen unter der göttlichen Kritik. Und von dort her hat unsere Kritik einen ganz anderen Boden. Und wenn wir je und dann am Sonntagmorgen oder in unserer privaten Stille über der Bibel plötzlich dieses Richten Gottes spüren, das kann einen manchmal durchzucken wie einen Stromschlag, wenn einen das trifft. Da haben Sie immer gemerkt, dass die göttliche Kritik nie eine verurteilende, eine niederschmetternde Kritik ist, sondern eine helfende, aufbauende Kritik. Ein mutmachendes Wort. Schau, in deinem Leben kann es Liebe geben. In deinem Leben gibt's Versöhnung. In deinem Leben kannst du Schuld bewältigen durch mich. In deinem Leben darfst du Gräben überspringen. Das ist immer göttliche Verheißung, die Kritik, die er tut, zur Rettung von Menschen. Diese Kritik Gottes ist nie, dass man abgeschoben und abgestempelt ist, sondern dass er unser Leben verwandeln und neu machen will. Und da sagt Jesus, denkt doch dran beim Richten. Ihr steht unter einer Kritik, mit welcherlei Maß ihr messt. Messt doch nach der göttlichen Art der Kritik. Ihr dürft kritisieren, ihr dürft kritisch sein, aber seht doch die Menschen daraufhin an, dass ihr Leben verwandelt werden kann ins Ebenbild Gottes hinein. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wo bleibt die Liebe bei der Kritik? Wo bleibt die Liebe bei der Kritik? Wenn wir noch ein Gesprächsfetzen im Ohr haben, wir haben ihn verrissen. Das ist ja nicht der Einzige, der bei diesen kritischen Diskussionen gebraucht wird. Wir haben ihn zerlegt, sagen wir. Wir haben ihn auseinandergenommen. Wir haben ihn versägt. Also die saloppen Äußerungen, wenn man einen so kritisch mal prüft. Ich frage mich, wer von uns hat denn überhaupt solches Selbstgefühl, dass er einer solchen kritischen Bestandsaufnahme überhaupt Widerstand leisten kann? Ich glaube, keiner. Wenn eine Kritik nicht so ist, dass es ein Reden ist auf das hin, was in mir von Gott verändert werden kann, wird es gar keinen Wert haben. Wenn ich nicht merke, wo sind die Grenzen einer Person, was kann er leisten? Was kann Gott in ihm verwandeln? Ist Gott überhaupt in ihm wirksam? Habe ich vorhin zu Ihnen gesagt, Sie sollen an Kinder nicht herumschnipfeln. Wenn Ihre Kinder nicht im Glauben stehen, was wollen Sie denen austreiben? Indem Sie draufhauen, erreichen Sie doch nichts. Wenn Gott nicht Menschen von innen her verwandelt, in der Welt tobt ein Machtkampf, und das Schlimme ist, dass Kritik ja gar nicht dazu dient, um einem Menschen zu helfen, sondern Kritik ist eine Waffe im Machtkampf dieser Welt. Wir haben uns auch schon oft der zynischen Kritik bedient. Das ist die letzte Waffe, die uns bleibt. Wenn ich bei einer Konfirmandengruppe nicht mehr durchkomme, Gott sei Dank, wir haben ein schönes Verhältnis, aber was bleibt mir denn, wenn sie mit mir Fußball spielen? Dann kann ich nur sagen, Bürschlein, steh mal du auf, du kleiner Frosch, was willst denn du, nicht? Dann bleibt nur nicht die zynische Kritik, die Herabsetzung, das Verzeichnen, die Waffe, die uns von Jesus verwehrt wird, in jedem Fall. Auch in den furchtbaren Auseinandersetzungen, die Sie im Laufe der Woche haben. Mich hat tief beeindruckt, wie wir unsere Jugendevangelisation da im alten Schlosshof hatten, wie Ulrich Parzani eine Ruhe hatte, zwei- und dreistündige Diskussionen mit hyperkritischen Leuten zu haben, wo man also wirklich die Geduld verlieren könnte und also nach dem dritten Satz sagen könnte, also Mann, hast du überhaupt noch einen Geist, wenn du so fragen kannst. Und er stand lächelnd da und hat in Liebe Antworten gegeben. Nun, das steht für viele, es gibt viele, die das so können, ich bewundere sie. Die Art will Jesus seinen Leuten einprägen, dass man Kritik ertragen kann und trotzdem in Liebe antwortet, weil man sieht, was in dem Menschen kaputt ist, der einem so kritisch gegenübersteht, dass man ihn besser verstehen kann. Und das kann man nur, sagt Jesus, wenn man sich selber klar macht, wie in unserem eigenen Leben das liegt. Wenn man einmal den Balken, ein tolles Bild, den Balken aus einem Auge rauszieht. Und je älter man im Glauben wird, ist ja merkwürdig, dass einen Jesus immer wieder schwere Nöte mit sich selbst erleben lässt. Und je älter man wird, umso stiller wird man und umso geduldiger wird man. Vor 5 Jahren, vor 10 Jahren haben wir alle noch in vielen Dingen mitgeschrien und heute sagen wir, oh, 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 in meinem Leben auch so viel falsch und krank. Und Jesus sagt, lass doch einmal dein eigenes Leben vor den Augen Gottes durchgespielt sein. Und von dort her gewinnst du einen Maßstab für den anderen. Nicht, dass wir die Liebe über alles breiten. Ein Splitter muss trotzdem noch aus dem Auge gezogen werden. Aber wir können an dem anderen das trennen. Und wir können plötzlich sagen, das ist ja nicht ein Stück von seinem Fleisch, was da im Auge ist, sondern das ist ein Stück Holz. Das ist ein Fremdkörper. Das ist was Fremdes, das gehört nicht zu ihm. Wir können zwischen Sünde und Person trennen. Wir können zwischen Übeltat und Gemeinheit und all dem, was ist, trennen. Dann können Sie, wenn Sie das einmal in einer Prozedur sich angewöhnen, von sich selber her den anderen durchdenken, dann können Sie wirklich lächelnd hinstehen und es sich gefallen lassen. Das geht wirklich, wenn Sie es eintrainiert haben, dass Sie das sich gefallen lassen können, wie ein anderer Sie heruntersetzt. Und Sie denken, ich war ja genauso kritisch. Denken Sie nur noch einmal die ganze Zeit mit Ihren Eltern durch, wie Sie da waren und wie Sie da jedes Maß verloren haben. Und in all den Dingen, die Sie beim anderen nun sehen, und dann können Sie in Liebe auf ihn zugehen und seine Person packen. Und wo Sie die Person gewonnen haben, können Sie auch einen Splitter herausziehen. Natürlich gehören in einer Gemeinschaft Splitter herausgezogen. Wir müssen einander darauf hinweisen. Wollen Sie einen herumlaufen lassen, der dauernd mit dem Augendeckel klappert, weil er einen Splitter drin hat? Der muss raus. Wir müssen uns bemühen, dass wir den anderen helfen können. Aber das ist gelebte Liebe, wo ich das immer weiß, wie Jesus an mir trägt. Und wie Jesus an mir trennt, meine Person liebt und den Fremdkörper so deutlich beim Namen nennt und ihn dann herauszieht. Nur so können Sie richtig Kritik üben. Noch ein letztes, was Kritik nicht kann. Was Kritik nicht kann. Ich habe ganz bewusst heute den Weg so gewählt und bin nicht vom Aburteilen hergekommen. Sonst wären vielleicht unsere Rechtsanwälte und Richter jetzt in der Klemme und würden sagen, ja, was sollen wir tun? Ich glaube, es ist deutlich geworden. Wie kann man Kritik kritisieren? Das Zweite, wo bleibt die Liebe bei der Kritik? Nur in der Liebe kann man Kritik üben. Nur da, wo ein anderer merkt, dem geht's wirklich um mich, der liebt mich. Was die Kritik nicht kann, das ist da in dem letzten Vers noch erwähnt von Jesus. Ich bin froh, dass dieser Vers dasteht. Jesus redet von Hunden und Säuen. Erlauben Sie, dass ich so das wörtlich wiederhole. Es gibt Hunde und es gibt Säue. Und schon daran sehen Sie, dass Jesus es auch sich erlaubt hat, Kritik zu üben, zu beurteilen und zu wägen. Und Paulus hat auch von Hunden gesprochen. Es gibt unter dem Volk Gottes Hunde und Säue, und es gibt außerhalb des Volkes Gottes Hunde und Säue, und der Hund und die Sau, die steckt tief in uns selber drin als eine Möglichkeit, die immer wieder Raum über uns gewinnt. Natürlich müssen Maßstäbe klar sein. Aber Jesus warnt uns und sagt, erinnert euch daran und denkt daran. Ich sage es jetzt mit den Worten des Schriftauslegers Johann Albrecht Bengel in seinem unvergleichlichen Schriftauslegungswerk Nomon. Ein Hund bleibt ein Hund und eine Sau bleibt eine Sau. Das dürfen Sie wissen, wenn Sie kritisieren. Das wird Ihnen helfen, unnötige Kritik sich zu ersparen. Sie brauchen Menschen nicht zu kritisieren und zu beurteilen, die sich gar nicht wandeln können. Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben. Es ist sicher schade, dass wir nicht mehr Gemeindezucht geübt haben. Ich habe mich extra noch bei Blumhardt und anderen Vätern des Glaubens überzeugt, dass sie genau die Stelle so auslegen und sagen, nicht, dass man jetzt lax wird in einer Gemeinde und sagt, wir sind doch alle Brüder weltweit. Sondern gerade in einer Gemeinde ist es wichtig, wir wollen nur eine Gemeinde, eine Gemeinschaft einmal sein, mit denen wir auch offen Kritik austauschen können. Denn wenn Hunde und Säue in unserer Mitte sind, die sie gar nicht wandeln können, wir reizen sie ja nur und sie werden losbrüllen mit all dem, was wir tun. Also genau das andere ist wichtig, eine Gemeinschaft gründen derer, die bereit sind, sich umrüsten und umändern zu lassen, die diese Bereitschaft miteinander haben, die ihre Sünde kennen, die ihr Wesen kennen, ihre hündische Art kennen und das miteinander suchen und sagen, ich brauche Menschen um mich her, die mich in ihre Kritik hereinnehmen. Natürlich gibt es Menschen in unseren Gottesdiensten, die sagen, ich will das nicht, ich will für mich allein bleiben. Aber das ist nicht christlich und nicht Jesusgemäß. Eine Gemeinde ist der Ort, wo Menschen sich sammeln, die sagen, ich brauche welche, die mich ganz deutlich und kritisch unter die Lupe nehmen, auf das hin, was Jesus aus meinem Leben machen will. Und die, die draußen sind, die brauchen sie nicht richten. Die brauchen sie nicht verurteilen. Die dürfen sie lieben. Und sie dürfen wissen, dass Menschen verwandelt werden, wirklich verwandelt werden. Sie werden verwandelt durch den Herrn Jesus, der in unserem Leben eine so große Macht erwiesen hat und uns als die zu allertiefst Gefallenen errettet hat. Was wird er mit den anderen tun können, aber mit Kritik doch nicht? Darf ich Ihnen zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, an der es deutlich wird? Es wird im Alten Testament erzählt, wie der alte Priester Eli in der Stiftshütte sitzt und seine beiden Buben mit der dreizackigen Gabel die Fleischstücke herauspieksen. Die sind Feinschmecker gewesen und hatten eine Freude in dem guten Fleisch und dazu waren sie sehr freizügig in moralischen Dingen. Und der Vater Eli war ein sehr korpulenter Mann, wie uns in der Bibel erzählt wird, und er war ein sehr milder Mann. Und als ihm das erzählt wird von seinen Söhnen, dann hat er gerufen mit stiller Stimme, nicht doch meine Söhne, und die machten weiter. Und dann wird ihm von Gott das vorgeworfen, das er nicht gewehrt hat. Nicht gewehrt hat. Ja, man soll doch nicht richten. Natürlich muss man richten, weil es Priester am Heiligtum waren. Das war doch Volk Gottes. Die Gemeinde Gottes gehört doch gerichtet. Jedes Wort Gottes an sein Volk, die ganze Bergpredigt, ist ein Richten Jesu mit seinen Jüngern, ein Zurechtbringen, ein Ordnen. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, wie Jesus bei Menschen sitzt und gar nicht über Lebensfragen redet. Und deshalb sollten wir so vorsichtig sein, mit Menschen, die Jesus nicht kennen, über Moralfragen zu reden. Er hat sich einfach neben sie hingesetzt und hat ihnen erzählt von der Schönheit eines von Gott neu geschaffenen Lebens. Wie das ist, wenn er in einem Menschen Wohnung macht. Und dann nahmen ihn Menschen auf und wurden Kinder Gottes. Das, was wir von unseren Kindern erbitten, auch die heute getauft wurden. Und dann kann er Menschen verändern, immer mehr. Ich glaube, dass heute, wo so viel zersetzende Kritik ist, viel mehr Menschen, als wir ahnen, frustriert sind. Das ist das schöne Wort, das so viel heißt, dass sie durch diese zersetzende Kritik am Ende sind und nicht mehr wissen, wofür. In der Gemeinde zurechtbringen mit Jesus, außerhalb der Gemeinde Menschen dorthin führen, dass sie Jesus kennenlernen. Ich wollte, dass heute bei Ihnen sich etwas verändert hat, dass Sie entweder offen werden für die Kritik Ihrer Mitchristen und dass Sie ein liebendes Herz und einen ganz langen Atem bekommen für die Menschen um Sie her, die Sie strapazieren, und dass Sie für die beten können, dass die die Herrlichkeit der verwandelnden Kraft Jesu erkennen. Amen. Wir singen das Lied von Woltersdorf, kommt in das Reich der Liebe, 506. 506, den ersten, zweiten und vierten Vers. Beten. Herr, deine Worte können treffen. Und es sind uns jetzt so viel praktische Dinge vor Augen gestanden, Menschen, an denen wir uns schwer versündigt haben. Ja, Menschen, die schon nicht mehr unter uns leben und denen wir doch das Leben so bitter gemacht haben. Mit dieser Waffe der zersetzenden Kritik des Aburteilens. Herr, nimm du Sünden von uns weg. Mach du uns ganz von belastender Vergangenheit frei, dass wir heute heute deinen Auftrag verstehen und erkennen können. Und zeig du uns auch die Menschen um uns her, die du uns sendest, damit wir mit ihnen zusammen überlegen können, was und wie wir uns in unserem Leben im Warten auf deine Gaben ändern dürfen. Wie du uns umwandeln willst zu anderen Menschen. Danke, dass das geschehen darf unter der Zusage, dass du uns lieb hast, dass du uns hältst und uns trägst und dass uns nichts von deiner Liebe wegreißt. Ja, Herr, du siehst ja ganz tief hinein in unseren ganzen verdorbenen Charakter, in unsere kranke Persönlichkeit. Und so können wir auch Stille halten, wenn wir mit Menschen über unsere Schwächen reden, weil du uns zurechtbringen und neu schaffen willst, weil du allen Schaden gut machst. Herr, und gib uns auch immer Weisheit im Gespräch mit anderen, dass wir geduldig warten können und um Menschen ringen im Gebet, dass du ihnen begegnest und sie die große Wandlung von dir erfahren. Herr, bewahre uns auch vor unnützen Streitigkeiten in der Gemeinde, im Raum deiner Christenheit. Herr, wir sind immer wieder bedrückt, wie dein Heiligtum entehrt wird, auch durch diese Kämpfe, die wir haben. Gib uns doch auch hier den klaren Blick, was wir tun können und tun müssen in deinem Namen, wo wir bekennen und wo schweigen müssen, dass wir deine Zeugen sind. Dir befehlen wir jetzt noch alle an, für die wir Sorge tragen, für die, die nicht unter uns sein können, die Kranken, die Schwachen, die Alten, die Schwermütigen und Bedrückten, unsere Kinder drüben beim Kindergottesdienst, ja, die ganze weltweite Christenheit, all die Menschen, die im Dienst der Liebe stehen, heute am Tag der Diakonie und in der Mission draußen. Herr, baue du dein Reich und fange bei uns an. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Liedvers, erhalte mich auf deinen Stegen, lass mich nicht mehr irre gehen. 254, den sechsten Vers. Tut mir leid, dass es also immer wieder Übertragungen wieder sein muss, aber ich denke, dass gerade Sie drüben dann im Gemeindehaus, die Sie jetzt drüben das verfolgen, auch doch sich so verbunden fühlen. Wir freuen uns ja, dass unsere Empore wieder benutzbar ist, dass diese zwei Sonntage vorbei sind, wo diese Schwierigkeit war. Wir haben am Dienstagabend und dann noch einmal die Woche darauf, Bibeltraining. über Römer 5, den neuen Menschen, und dann über Römer 6 am Dienstag in Achtaren, abends um 20 Uhr.